Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil.
Guten Morgen, willkommen zu unserer Sendung. Heute geht es um eine Frau, die uns schon vor anderthalb Jahren durch ihr Buch aufgefallen ist, oder besser gesagt durch den Titel ihres Buches. Ich stehe hier, weil ich gut bin, allein unter Männern, eine Herzchirurgin kämpft sich durch. Dieses Buch ist im Herbst 2020 rausgekommen und das Gespräch mit Frau Dr. Dilek Gürsoy habe ich damals mit einer Frage zu ihrem Herzen begonnen. Ich wollte wissen, wie es dem Herzen der Herzchirurgin eigentlich geht, wenn sie weiß, jetzt bin ich eine Stunde im Radio, jetzt rede ich über mich. Wie schnell schlägt ihr Herz dann?
Mittlerweile ganz ruhig. Ich bin das gewohnt. Ich freue mich immer für jede Plattform, die mir geboten wird, über meine Sache, über die Geschichte zu sprechen. Ja, ich bin einfach glücklich und alles ist easy going bei mir.
Das ist schön. Dann legen wir mal los. Eine easy going Stunde. Eine Herzchirurgin, eine Frau, die in einem Fachgebiet Expertin ist, wo aber vielleicht doch auch nicht alles easy going ist. Sie schreiben in Ihrem Buch, Frau Gürsoy, von einem Bühnenmoment. Der ist mir im Kopf geblieben. Von einer Veranstaltung, wo Sie sich vorstellen müssen. Zitat: Mein Name ist Dilek Gürsoy, ich bin Herzchirurgin und die erste Frau, die in Europa ein komplettes Kunstherz implantiert hat. Ehrlich gesagt, ich habe es gelesen und war überrascht, eine Frau als Herzchirurgin als etwas Besonderes vorstellen zu müssen. Frauen sind in der Politik, Frauen fahren die Straßenbahnen, die wir uns setzen, die fahren Lkw, also wieso ist es was Besonderes, was Sie machen?
Ja, also im Grunde genommen ja eigentlich nicht. Für mich war das auch den ganzen Tag Alltag, in OP zu gehen, Operationen durchzuführen, auch Kunstherzoperationen. Aber erst wenn man eine andere Welt kennenlernt, außerhalb der Medizin und darüber erzählt, merke ich gerade, oh, du machst da vielleicht doch etwas Besonderes, was viele vielleicht nicht können und vielleicht auch nicht wollen. Und ich sehe das auch nicht als etwas ganz Besonderes. Es ist meine Pflicht als Ärztin. Ich bin Herzchirurgin und ich habe gefälligst an Herzen zu operieren und das, wenn geht, auch bitte gut. Und das versuche ich mit jeder Operation. Und die Kunstherzoperation ist natürlich auch eine etwas ganz besondere Sache, aber auch da habe ich mich sehr fleißig engagiert. Ich war sehr präsent, ich war frech im richtigen Moment, habe gesagt, ich will auch, ich kann das auch. Und so ist es gekommen, dass ich halt zum ersten Mal eigenständig 2012 diese Operation durchgeführt habe, aber es gibt viele, viele Momente davor und viele, viele Momente danach. Für mich ist diese erste, zweite Sache nicht wichtig, aber...
Aber warum ist es denn eine, sagen wir mal, Königsdisziplin, in der Sie sind, diese Herzchirurgie? Und warum ist es keine Königinnendisziplin? Mhm. Warum sind da mehr Männer als Frauen?
Ja, das hat sich leider so von Anfang an so etabliert, weil es ist natürlich auch eine körperliche Belastung. Es ist eine filigrane Chirurgie. Diese Königsdisziplin schwappte so ein bisschen aus Amerika rüber, von den großen Chirurgen wie Cooley und DeBakey. Und eine Frau hat es halt bis nach oben nicht geschafft oder wollte es auch vielleicht nicht. Und ich will aber und deshalb habe ich es auch vielleicht geschafft. Und möchte natürlich jetzt alle, wie soll man sagen, motivieren, da auch mehrere Frauen in dieses Fach zu begeistern, weil es ist etwas Schönes. Und so Menschen wie ich müssen nach vorne, um zu sagen, kommt her, es ist schön, mehr Frauen an Bord bitte.
Wie haben Sie es denn geschafft?
Mit viel Fleiß und viel Engagement. Und meine Leidenschaft und meine Empathie zum Patienten, das macht mich, glaube ich, auch so ein bisschen aus. Und ich sage immer, viele fragen mich, wie bist du so weit gekommen, wieso bist du so weit und die anderen nicht. Ja, ich sage, ich habe die zufriedensten Patienten. Und die haben mich gelobt, sie waren zufrieden, sie haben das dann weitergesagt an meinen Chef. Und es spricht sich dann rum, wie die Ergebnisse sind und so kam das dann auch. Ne? Und wie gesagt, ich habe aber auch zum richtigen Moment gesagt, ich will.
Gab es Menschen, die auf diesem Weg gesagt haben, du kannst wollen, wie du willst, aber wir trauen es dir nicht zu?
Ja, natürlich. Die gibt es überall.
Waren das Männer?
Ja. Aber auch Frauen in dem Sinne, dass sie gesagt haben, nicht familienfreundlich, kein Mann, keine Kinder und Ähnliches. Das gab es auch, weil sie auch vielleicht nichts anderes gesehen haben. Weil das System, das bis jetzt ihnen so vorgelebt hat. Das System ist immer leider noch so, aber umso mehr sehe ich das als meine Pflicht, jetzt gerade als eine Frau, die es geschafft hat, alles ein bisschen zu ändern.
Und ich habe das Gefühl, Sie sind sehr stolz darauf.
Ich bin stolz darauf, auf jeden Fall, weil es ist ja eine gewisse Arbeit, die geleistet worden ist. Ich tue vielen Menschen gut, hoffe ich. Aber für mein Ego brauche ich das Ganze ganz sicherlich nicht. Und das will ich auch immer wieder betonen, weil wie gesagt, ich mache das mit viel Leidenschaft und für die Sache und immer noch mit dem Patienten im Fokus.
Wenn Sie den Fokus auf den Patienten haben und man sich in Ihrem Buch etwas intensiver einliest, dann merkt man, dass es männliche Kollegen gibt, wo der Patient wahrscheinlich zweitrangig ist, sondern die Stellung zum Chef das Wichtigere ist. Erklären Sie doch mal, wie verhalten sich denn Ihre Kollegen hauptsächlich im Vergleich zu Ihnen anders?
Also klar, wenn man als Chirurg weiterkommen möchte, sucht man immer die Nähe des Chefarztes. Klar, weil er bestimmt am Ende des Tages, wer kommt in welchen OP-Saal, wer darf was operieren. Die habe ich sicherlich auch gesucht, ohne Frage. Aber ich habe viel mehr Fokus darauf gelegt, guck mal, Chef, ich habe Talent, guck dir das bitte an, übergeh mich bitte nicht. Vielleicht die männlichen Kollegen eher Ellenbogen rausgerückt und stur nach vorne, ohne Rücksicht auf Verluste. Und das habe ich nicht getan. Ich habe sicherlich auf mich aufmerksam gemacht.
Wie geht das denn mit dem Ellenbogen raus?
Ja, das ist meistens dann so, man geht an den OP-Tisch und man will dann so als kleine Assistentin vielleicht auch mitgucken und dann kriegt man erstmal keinen Platz. Da steht der männliche Chirurg da, wie ein Fels in der Brandung und keine Chance, bis der Operateur vielleicht sagt, geh mal zur Seite und lass die Doktorin mal mitgucken. Ich finde das schade, aber auch es geht immer jeden Tag darum, wenn wir am Abend auf den OP-Plan geguckt haben, wer steht wo, auf welcher Seite, erste Assistenz, zweite Assistenz, wer nimmt die Vene raus und ähnliches. Da wurden OP-Pläne manipuliert von männlichen Kollegen auch. Habe ich alles erlebt, das ist ja nicht erfunden. Und ich fand das halt sehr interessant und belustigend, weil ich glaube immer daran, man kann einem etwas nicht wegnehmen.
Wie stellen Sie das denn an, wenn Sie wissen, Sie sind in dieser, ich sag's jetzt mal, über Generationen gelernten Defensivhaltung, weil Sie eine Frau sind in dieser Branche? Wie stellen Sie das denn an, nicht unverschämt, nicht unfair zu werden, sondern mit ganz legalen Mitteln den Kerlen auch mal eins zurückzugeben? Wie machen Sie das?
Ja, mit stoischer Ruhe und mit dem Fokus auf Patient. Wenn ich mal nicht auf dem OP-Plan stand, bin ich da nicht verzweifelt. Ich habe mich dann auf die Stationsarbeit konzentriert und dort versucht, meine Arbeit gut zu machen und habe sicherlich immer auf den richtigen Moment gewartet und der kommt. Und ich sage
immer, so ein Strike-Moment, ja?
Ja, auf jeden Fall, der kommt immer. Und gerade wenn man fleißig ist und ehrlich bleibt, das ist was ganz, ganz Wichtiges in der Medizin geworden, Ehrlichkeit zum Kollegen und zum Patienten gegenüber. Und ich finde, es gibt auch viele Momente, die sich einfach auch rächen.
Braucht es denn dann diese Frauenquote gar nicht? Also ich glaube, noch nicht mal 5% oder gerade 5% aller Leitungsfunktionen in Ihrer Branche, in der Chirurgie im Allgemeinen, sind mit Frauen besetzt. Wie stehen Sie dazu?
Auf jeden Fall brauchen wir die Frauenquote.
Also Sie möchten nicht auf den Moment weiter warten, dass der richtige Moment für die Lücke am Patienten kommt und mal jemand sagt, mach mal, sondern
genau.
Sie sind der Meinung, das muss sortiert werden, das muss gefördert werden.
Auf jeden Fall. Nicht nur wir Frauen, generell die junge Generation muss eine strukturierte Ausbildung haben. Und wir Frauen brauchen auch nicht nur in DAX-Unternehmen oder Aufsichtsräten eine Frauenquote, sondern auch in der Chirurgie, in der Medizin und speziell auch vielleicht in der Herzchirurgie, weil das System ist männlich strukturiert. Die Hierarchien sind männlich strukturiert. Das Ganze drumherum in dem Klinikalltag ist männlich. Es passt sich alles einem Mann an, sprich Dienste, sprich Teilzeit ist überhaupt gar kein Thema bei uns in der Herzchirurgie. Und wie gesagt, wenn wir mehr Frauen sind in diesen Positionen, Führungspositionen, wird sich die ganze Struktur aufweichen und auch weiblicher werden und auch ein Ticken besser werden, ist immer meine Meinung. Und deshalb brauchen wir unbedingt diese Quote, weil viele Frauen in unserem Fach trauen sich das nicht, nochmal diesen letzten Schritt zu gehen bis zur Chefärztin. Wir werden auch vielleicht nicht gefördert. Als leitende Oberärztin sind wir sehr verlässliche und gewissenhafte Mitarbeiterinnen, aber diesen Chefarztkick gibt ja leider keiner. Das war bei mir so und ich habe auch keinen beobachtet, der irgendeine Frau in der Position gefördert hätte.
Sprechen Frauen in ihren Positionen untereinander eigentlich über dieses Dilemma?
Leider nein. Das ist auch ein ganz großes Drama, finde ich, weil wir unter Medizinerinnen sind eher Konkurrentinnen leider. Ich sehe das nicht so. Ich habe selber auch nie eine Unterstützung von einer Kollegin erfahren, die mich gepusht hätte. Das finde ich schade, weil man natürlich eine Frau, die es geschafft hat in eine bestimmte Position, hat es sehr schwer dorthin geschafft. Und sie ist auch gut, wenn sie es dorthin geschafft hat und meint vielleicht oder Angst zu haben, dass wenn eine andere Frau kommt, sie von ihrer Position wegdrängt. Das ist nicht so. Das wird aber, wie gesagt, so haben wir das gesehen in der männlichen Welt, in der männlichen Chirurgie und haben es leider Gottes auf uns übertragen. Aber das ist nicht so und darf auch nicht so sein.
Ich behaupte jetzt einfach mal, Frau Gösol, dass der geringste Anteil unserer Hörerinnen und Hörer schon mal ein Menschenherzen hat irgendwie arbeiten sehen. Können Sie uns das beschreiben, wie das ist, wenn man diesen Brustkorb geöffnet vor sich liegen hat und freie Sicht auf das Herz hat?
Ja, ich sage immer, es gibt nichts Schöneres, als ein schlagendes Herz zu sehen. Und solange dieses Herz schlägt, wissen wir, der Patient lebt. Schlägt es nicht, ist es tot. Für mich hat das mit sehr viel mit Ehrfurcht und Demut zu tun. Und mir wird mit jeder Operation immer bewusst und bewusster, dass sich der Patient uns hier gerade anvertraut. Und umso gewissenhafter müssen wir immer an diesem Patienten auch arbeiten, egal wie einfach die Operation sein mag.
Hm. Bei einem Motor im Auto hört man, wenn der nicht rund läuft. Sieht man das bei einem Herzen auch, wenn man einfach nur drauf guckt?
Ja, auf jeden Fall. Also man sieht ein krankes Herz erstens daran, dass es nicht gut schlägt, also nicht kräftig schlägt. Oder man sieht Narbengewebe, was hindeutet darauf, dass es vielleicht eine koronare Herzerkrankung gibt. Oder man sieht Verkalkungen an den Herzkranzgefäßen oder vielleicht auch an den Herzklappen. Die kann man, würde man dann tasten oder tastet man auch. Ja, auf jeden Fall sieht man ein Herz an, dass es Leid hatte.
Das kann man, dass es Leid hatte.
Mhm.
Weil das ist ja auch immer so diese generelle Frage, kann ein Herz brechen? Also kann Kummer für diese Narben, die Sie beschreiben, sorgen?
Ja, auf jeden Fall. Daran glaube ich auch fest. Neben diesen ganz typischen Risikofaktoren, die es gibt, gibt es auch diesen Stressfaktor und da zählt auch Kummer auch dazu. Und das ist mit eins der größten Faktoren, die da eine Rolle spielen. Ich habe oft Patienten gehabt, die jung, dynamisch daherkamen und gesagt haben, ich habe nie geraucht, ich war immer gesund, habe mich gesund ernährt und Sport gemacht und dann lagen sie dann auf einmal da bei uns. Und wenn man die Geschichte sich angehört hat, war viel Stress zu hören.
Mhm. Wie machen Sie das denn, dass Sie stressfrei daran gehen? Weil Sie haben die Verantwortung, dieser Motor, der hat nur eine Laufleistung. Wenn der Motor nicht mehr funktioniert, Sie sagen schon, dann ist es tot, dann ist der Mensch tot. Wie gehen Sie daran?
Also Gott sei Dank ist es ja eine Ausbildung, auch bei uns Herzchirurgen. Am Anfang hat man einen Piloten bei sich, man ist nur der Co-Pilot, das ist gut. Und wenn man dann selber in diese Phase kommt, wo man selber Pilotin ist, dann hat man Gott sei Dank schon mehrere Operationen durchgeführt, mehrere mitbegleitet und dann wird auch die Erfahrung und das Selbstbewusstsein ein bisschen stärker und ist natürlich auch für den Patienten viel, viel besser. Also bei mir kam meine Stärke und meine Ruhe mit der Erfahrung, die ich gesammelt habe, weil ich auch in einem großen Zentrum gelernt habe, wo ich viele Operationen vielleicht nicht selber machen durfte, aber vieles gesehen habe und mich dadurch auch gesehen habe, wie man eine Notsituation vielleicht managen kann. Also es ist alles ein Prozess. Nicht jeder wird geboren als gute Herzchirurgin. Da muss man viel lernen, viel zugucken und dann selber anfangen zu machen.
Mhm. Machen Sie etwas so, wie es Ihnen irgendeine Person so beigebracht hat? Gibt es so jemand wie ein Mentor, eine Mentorin, die Sie in Ihrem Leben hatten?
Ja, natürlich. Es gibt ja natürlich meinen ersten Chefarzt. Es war Herr Professor Körfer. Er hat mich natürlich absolut geprägt, chirurgisch als auch menschlich. Die Art und Weise, was er uns da vermittelt hat, dass der Patient das oberste Gut ist, führe ich noch immer noch so weiter und gebe das auch an die nächste Generation weiter. Denn in der digitalen Welt, in der wir jetzt aktuell leben, sind die analogen Fähigkeiten viel, viel wichtiger geworden. Und darauf lege ich sehr großen Wert und ich bin froh, dass mein erster Chef so ein Mensch gewesen ist, weil der hat dafür gesorgt, dass ich auch da bin, wo ich bin und wie ich jetzt auch als Ärztin bin.
Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, Frau Görsoll. Da liegt diese Patientin, der Patient vor Ihnen. Sie konzentrieren sich auf das Herz, aber Sie kennen die Patientin oder den Patienten ja wahrscheinlich auch aus Vorgesprächen. Die Ängste, die da mit auf dem OP-Tisch liegen, dieser Rucksack, den müssen Sie sich ja aufsetzen. Das kann ja auch mal schief gehen.
Ja, das stimmt. Also ich führe sehr ausführliche Gespräche mit meinen Patienten vor der Operation. Das ist auch wichtig. Ich muss ihn dort abholen, wo er gerade sich befindet. Und er muss auch das Gefühl haben, okay, von der lasse ich mich jetzt gleich mal aufsägen. Aber in dem Moment, wo wir dann oder wo ich dann operiere, blende ich das komplett aus. Also ich blende die Geschichte aus, die dahinter steckt. Wir haben auch ein Operationsfeld, wo wir alles so abgedeckt haben, dass ich nur noch den Thorax und das Herz sehe oder vielleicht auch die Lungen und alles, was da drum ist. Und nachdem ich die letzte Naht gemacht habe am Patienten und ihn auf die Intensivstation abgebe, dann geht es wieder für mich weiter.
Dann kommt diese Emotion zurück?
Ja, sie kommt wieder zurück. Klar muss man alles abchecken als Chirurg, alle Vitalparameter abchecken, alles Chirurgische abchecken. Und dann bin ich wieder die menschliche Dile Gürsoy, die einfach nur noch für den Menschenpatient da ist.
Hm.
Und das ist so wichtig geworden. Also ein Chirurg darf nicht nur operieren und dann nach Hause gehen, sondern ein Chirurg muss da bleiben und dafür sorgen, dass der Patient nach Hause geht und ihn bis dorthin auch begleiten.
Sie haben 2012 als erste Frau in Europa ein Kunstherz eingesetzt. Um dazu mal zu kommen, da muss also ein nicht funktionierender Motor, ich bezeichne den mal, rausgenommen werden und ein Kunstherz eingesetzt werden. Wie sieht denn so ein Ding aus?
Also das muss man sich zwei Fäuste vorstellen, die jeweils einen Ventrikel imitieren, also eine Herzkammer, einmal die rechte und einmal die linke. Und dieses System des totalen Kunstherzens kommt dann zum Einsatz, wenn das Herz sowohl die rechte als auch die linke Herzkammer selber so erkrankt ist, dass wir keine Alternativen haben. Also sprich, entweder nicht Klappenoperation, Bypassoperation oder andere Systeme in Frage kommen. Dann ist der Moment für mich da, wo ich sage, das Herz muss raus und muss durch so ein künstliches System, was aus Plastik besteht, aus vier künstlichen Klappen besteht, dann ersetzt werden. Es ist ein System, das pneumatisch betrieben wird, 70 Dezibel laut ist, zwei fingerdicke Kabel führen aus der Bauchdecke raus, um mit dem 7 Kilo schweren Antrieb verbunden zu werden. Ich wünschte, wir hätten andere Systeme auf dem Markt, aber wir haben im Jahr 2020 nur ein einziges verfügbares totales Kunstherz, das wir implantieren dürfen in Menschen. Und das kommt Gott sei Dank nicht so oft zum Einsatz, weil wir die modernen Linksherz-Unterstützungssysteme haben. Diese Systeme
was bedeutet das Linksherz-Unterstützungssystem?
Wenn lediglich die linke Herzkammer erkrankt ist und diese eine Unterstützung braucht, dann hat man heutzutage kleine, moderne Geräte, die geräuschlos sind, die gut funktionieren, gute Ergebnisse liefern und keine Geräuschkulisse. Und das würde auch dem Patienten ausreichen. Das heißt, das eigene Herz bleibt bei diesem System drin und wird durch eine kleine Pumpe unterstützt. Und wie gesagt, das ist halt mehr im Einsatz als das große totale Kunstherz, aber meine Vision ist es ja, eine Alternative zur Herztransplantation zu schaffen und totale Kunstherzen so weit zu entwickeln, dass wir nicht mehr auf den Tod eines anderen angewiesen sind.
Da sitzt die auch Wissenschaftlerin vor mir, die wir vielleicht gleich noch ein bisschen intensiver kennenlernen. Aber wenn Sie Ihren Job, das, was Sie da jetzt vorhaben mit dem Kunstherzen, irgendwann besser und besser und besser machen, müssen wir vielleicht irgendwann gar nicht mehr sterben?
Sterben müssen wir immer. Aber sicherlich, also bei den künstlichen Herzen, wenn sie dann so weit entwickelt sind, dass sie dann auch sehr gut laufen, gehen wir von 8 bis 10 Jahren aus. Also wir werden, glaube ich, es nicht schaffen, dass wir künstliche Herzen so weit herstellen, dass sie 50 Jahre halten. Das wird nicht möglich sein. Aber es gibt ja neben dem Herzen auch andere Organe im Körper, wie Lunge, wie Leber, wie Darm. Und die müssen auch alle gut arbeiten und gut funktionieren. Und wie gesagt, das Leben ist trotz alledem endlich, trotz Kunstherz.
Sie sind Medizinerin des Jahres 2019 und ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Wie wird man das? Gibt es da eine Jury? Wer ernennt Sie dazu? Werden Sie berufen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Also ich muss ehrlich zugestehen, ich kannte diesen Award vorher nicht und auch den German Medical Club nicht. Nun hat mich aber ein Kardiologe, der auch im Gremium sitzt und auch der Vorstandsvorsitzende von diesem Club ist, der Jury vorgeschlagen, weil er mich auch kannte als Chirurgin, weil ich seine Patienten betreut habe und versorgt habe. Ja, und die Jury hat sich dann wohl für mich entschieden, dass ich diesen Preis aufgrund meiner innovativen Arbeiten im Bereich der Kunstherzforschung bekommen sollte. Ich bin sehr froh und glücklich darüber. Es macht mich natürlich auch stolz.
Beim Nobelpreis zum Beispiel weiß man, dass es möglich sein könnte, das. Aber es gibt auch viele, die sagen, ich habe da so einen Anruf bekommen aus Schweden und plötzlich hieß es, du kriegst den Nobelpreis für. Wie war das denn bei Ihnen?
Ja, das war bei mir tatsächlich auch so. Erst hieß es, ich solle einen Vortrag an diesem Abend halten, wo die Preise verliehen werden und ich sollte einen Preis übergeben. Ja, und dann habe ich irgendwann im Hotelzimmer in Berlin einen Anruf gekriegt von der Gründerin dieses Awards, die gesagt hat, herzlichen Glückwunsch, Dilek, du bist die Medizinerin des Jahres 2019 auf dem Flur. Ja, und dann war ich erstmal erfreut, sage ich mal.
Wie sieht denn dann Freude in so einem Moment aus? Also gibt man dann allen Begleitern direkt in der Hotellobby einen aus oder springen sie über die Hotel? Flure?
Gar nicht. Also man nimmt es zur Kenntnis. Eigentlich bin ich ja gar nicht bescheiden. Ne? Ich bin ja sehr selbstbewusst und vermittle das ja gerne den Leuten, dass ich gut bin. Aber da bin ich da schon ein bisschen gerührt gewesen und habe das einfach zur Kenntnis genommen und habe das vielleicht die Freude innerlich gespürt.
Wer hat Ihnen dieses Selbstbewusstsein denn vermittelt?
Ja, Mama natürlich. Ne? Mama und meine komplette Umgebung in meiner Kindheit, die immer das gewisse Etwas in mir gesehen haben und mir auch das vermittelt haben, dass ich dieses gewisse Etwas habe. Und das ist ja so wichtig. Aber natürlich 90% ist das meine starke Mutter, die Unfassbares durchgemacht hat als junge Frau und als Mutter von alleinerziehenden Kindern. ich habe nur sie beobachtet und gesagt, okay, wenn sie das in dieser Phase so schafft, muss ich das auch schaffen. Hm. Und das prägt mich bis jetzt.
Mutter war alleinerziehend und um es zu sagen, Sie sind am 6. Dezember 76 in Neuss in NRW geboren worden. Die Eltern Gastarbeiter aus der Türkei. Beschreiben Sie doch mal bitte, in was für einer Familie sind Sie denn da groß geworden? Und warum hat Ihre Mutter diese Stärke gehabt?
Mhm. Also wir müssen so anfangen, dass meine Mutter mit 17 Jahren verheiratet worden ist mit meinem Vater, den sie vorher nicht kannte, das Übliche, aber trotzdem hatten sie eine sehr, sehr glückliche Ehe. Das Problem war halt nur, dass meine Mutter in eine große Familie eingeheiratet hat und mein Vater vielleicht nicht so ganz stark genug war, dieser Familie die Stirn zu bieten, weil Respekt war ein ganz großes Thema und da hat er halt immer eher die Ehefrau darunter gelitten und unter dem Ganzen. Als dann meine Eltern dann Ende der 60er, Anfang der 70er nach Deutschland gekommen sind, hat sich dann meine Mutter quergestellt und hat gesagt, ich bin hier nicht nur die Kindererzieherin, sondern ich will auch hier arbeiten in diesem Land. Und dann hat sie sich ihren Job selber gesucht, gefunden und hat 47 Jahre lang durchgearbeitet. Mein Vater ist 1987 leider Gottes an einem Herzklappenfehler verstorben. Und seitdem erzieht uns meine Mutter halt drei Kinder, ich habe zwei ältere Brüder, uns alleine durchgezogen und großgezogen. Und das rechne ich ihr sehr, sehr hoch an, dass sie mit 36 Jahren Witwe geworden ist und nie wieder geheiratet hat und sich einfach nur ihren Kindern ja, gewidmet hat. Hm. Das gibt es heutzutage nicht so.
Sie haben gerade gesagt, das Übliche. Mutter wurde verheiratet. Das Übliche. Hat das bei Ihnen in der Familie auch stattgefunden?
Nein, gar nicht. Also ich habe all das, was drumherum von anatolischen Familien erzählt wurde und gerade in den 80ern war das ja so ein großes Thema. Mädchen dürfen keinen Freund haben, Mädchen müssen sofort heiraten und so weiter, auch hier in Deutschland. Aber ich habe das nie so empfunden, nie so mitgekriegt. Ganz im Gegenteil, meine Eltern haben sich hier sehr schnell integriert, haben sich der deutschen Kultur sehr schnell angepasst und haben uns auch das vermittelt. Und ich bin als ein freches Mädchen mit sonnigem Gemüt aufgewachsen, die ganz genau wusste, was sie wollte und auch gesagt hat, wenn sie was nicht wollte. Und das haben sie auch respektiert und haben mich als auch so eine Persönlichkeit großgezogen. Und da bin ich jedem dankbar. Also auch meine Brüder, ältere Brüder, der große Bruder kommt, ne? Das hatte ich nicht.
Ich wollte gerade sagen, wenn Sie von türkischen Familien sprechen, dann kann es durchaus auch sein, dass die älteren Brüder das auch in einer anderen Gesellschaft, nämlich in Deutschland, durchsetzen und sagen, du bist meine kleine Schwester, du machst, was ich sage.
Ja, das hatte ich halt eben nicht. Ich habe zwei ältere Brüder, und die mich wirklich unterstützen, auch jetzt gerade in dieser Welt, in der ich jetzt gerade bin. Das ist dann auch eine Art Fels in der Brandung, die Jungs, die beiden, die wirklich mich schützen vor allem Bösen, was vielleicht auftauchen könnte, und aber mich auch gleichzeitig unterstützen in dem, was ich tue. Und dafür bin ich dankbar.
Kam die Idee von Ihnen, Ärztin zu werden? Oder war das womöglich sogar in dieser dann doch sehr liberalen türkischen Familie in Deutschland ein Wunsch der Familie zu sagen, die Kleine soll das bitte tun? Woher kam das?
Also klar ist der Wunsch von Gastarbeiterfamilien immer gewesen, werdet etwas Besseres als wir. Meine Mutter war in den 80ern oft im Krankenhaus und ich habe sie natürlich oft besucht und habe diese Atmosphäre des Krankenhauses mitbekommen, habe diese Ärzte gesehen, ganz in Weiß, und war davon berührt, dass sie meiner Mutter geholfen haben und wie menschlich sie dabei auch waren damals. Das hat mich sehr geprägt und natürlich auch diese Szenen, es gab damals so viele türkische Filme, die man sich immer reingezogen hat, mit VHS-Kassette und so. Und das hatten wir damals auch. Und dann gab es immer diese Szenen, wo die Frau einen Unfall hatte, ins Krankenhaus eingeliefert wurde und operiert wurde. Also dieses OP-Umfeld habe ich dann da so das erste Mal mitgekriegt. Ja, und so kam das, dass ich immer schon Ärztin werden wollte. Aus diesen beiden Gründen, aber vornehmlich natürlich aufgrund der Tatsache, dass meine Mutter so oft im Krankenhaus lag. Und ja, das wurde nur gefördert. Meine Mutter wollte, dass ich Apothekerin werde. Da habe ich aber gesagt, nee, danke. Hm. Ich will Ärztin werden.
Sie haben den Tod Ihres Vaters hautnah mitbekommen. Da waren Sie noch zu klein. Wenn mich nicht alles täuscht, haben Sie ihn mit 10 verloren. Wie hat das denn Ihre Lebenssituation beeinflusst?
Obwohl ich erst 10 Jahre alt war, war ich sehr gefasst, muss ich sagen, so im Nachhinein. Mir war sehr schnell bewusst, okay, jetzt müssen wir uns alle ein bisschen zusammenreißen. Auch ich vielleicht, man kann sich das nicht vorstellen, ich mit 10 Jahren, dass ich so gedacht habe, aber ich habe tatsächlich so gedacht. Ich muss meine Mutter jetzt unterstützen. Meine Unterstützung war dahingehend, dass ich erstmal ihren Wunsch erfülle, dass ich studiere und was Besseres werde als sie. Und meine Brüder natürlich auf der anderen Seite schnell Ausbildung machen, schnell Geld verdienen und der Mama Geld geben. Ich war halt wirklich insofern gefasst, weil ich kaum getrauert habe hinter meinem Vater her, obwohl ich ihn sehr, sehr mochte, ohne Frage.
Und sie dabei waren, als er verstorben ist.
Ja, das war auch eine sehr prägende Nacht, ohne Frage. Das muss man sich dann natürlich vorstellen. Ich lag im selben Bett wie meine Eltern, so war das damals. Wir hatten nur eine Zwei-Zimmer-Wohnung. Mein älterer Bruder lag im Wohnzimmer und hat als einziger den letzten Seufzer von meinem Vater sozusagen gehört und hat uns aufgeweckt. Und ja, meine Mutter ist sofort rausgerannt zu Nachbarn, um Hilfe zu holen. Ja, und ich war in diesem Moment ganz alleine mit meinem Vater im Zimmer und habe gewusst, jetzt ist er tot. Ich habe mich langsam zu ihm geschlichen, habe mich an die Bettkante gesetzt. Ja, habe ihn, so viel ich mich erinnern kann, entweder auf die Stirn oder auf die Wange geküsst, habe mich quasi verabschiedet. Ich wusste, dass er tot ist und habe auch kein bisschen geweint. Danach, nachdem dann die Bekannten kamen und dann den Tod festgestellt haben, hat meine Mutter erstmal aus dem Schrank zwei Tücher rausgeholt und erstmal eins um den Kinnbereich und dann einmal um die Füße, damit sie nicht auseinanderfallen.
Das ist so ein Ritual. Halt
Ritual, ja. Genau. Und dann kam auch schon Polizei, Arzt und so weiter. Und ja, die letzte Szene, wo ich meinen Vater gesehen habe, war tatsächlich die Szene, verpackt in so einem grauen Sack und abgetragen. Es hat mich nicht geprägt insofern, dass ich daran so hängen geblieben bin. Er war einfach weg und es ging nur noch nach vorne für mich. Für meine Mutter vornehmlich, um sie zu stützen und das Ganze jetzt nicht aus der Bahn werfen zu lassen.
Wie häufig ist er bei Ihnen am OP-Tisch?
Mein Vater? Wenn ich einen 40-jährigen Patienten habe, der auch einen Herzklappenfehler hat, dann denke ich oft an ihn. Das kann man so sagen, ja.
Die Herzchirurgin Dilek Gürsoy zu Gast bei uns im Deutschlandfunk Kultur. Wir wiederholen heute das Gespräch, das ich Ende 2020 mit der Herzchirurgin Dr. Dilek Gürsoy geführt habe. Deren Job ist es, im OP zu stehen, herzkranke Menschen zu versorgen. Wie sie zu einer öffentlichen Person wurde, die eben auch ein Buch schreibt und im Radio ist, wollte ich von ihr wissen.
Das frage ich mich manchmal auch. Aber tatsächlich ist das so, dass ich das starken Frauen zu verdanken habe. Es fing natürlich mit unserer Bundeskanzlerin an, dass ich sie treffen durfte und ihr einmal die Hand schütteln durfte.
Und was war es für ein Gefühl?
Ja, tolles Gefühl. Eine sehr starke, bewundernswerte Frau. Hut ab, was sie da macht und mit wem sie da alles rumkämpfen muss. Ich dachte, ich hätte schon viele Idioten um mich herum. Aber auf jeden Fall war das eine sehr große Ehre. Und dann hat man erstmal gesehen, was für eine Wirkung sie nicht nur auf mich hat, sondern auch auf die ganze Medienwelt. Da wurde ich auf einmal bekannt mit einer Arbeit, die ich jetzt 15 Jahren mache. Und dann wurden halt viele Frauennetzwerke auf mich aufmerksam, unter anderem halt auch die Her Career mit der lieben Natascha Hoffner, wo ich diesen Impulsvortrag gehalten habe. Und das schlug natürlich so eine Welle und dann ging es los.
Das war dieser Moment, den wir ganz zu Beginn beschrieben haben, wo Sie gesagt haben, ich bin eine Herzchirurgin, ich bin eine Frau und ich bin übrigens die erste in Europa, die ein Kunstherz implantiert hat.
Ja. Genau, das war so eine ungewohnte Welt für mich. Frauen, die unterstützen sich, die beklatschen sich, kennt man ja gar nicht. Ne? Man geht als Herzchirurgin in OP rein, raus, wird vielleicht kriegt komische Sprüche noch um die Ohren. Und dann habe ich zum ersten Mal gemerkt, okay, hier sind auch so top Frauen, die alle etwas erreicht haben in ihrem Beruf, in verschiedenen Ebenen und Bereichen, und habe erstmal die Macht gesehen, was Frauen und dann auf einmal viele Frauen haben können und wie sie sich unterstützen können und empowern können. Und das hat meinen Horizont so dermaßen erweitert, dass mittlerweile die Kollegen in den Kliniken schon für mich hinterweltlich sind, ja. Weil ich merke, die Welt ist doch anders als nur herzchirurgisch.
Wie anders denn? Es gibt dann ein Gespräch mit unserer Bundeskanzlerin, den Ausschlag, dass Sie das so sagen können, dass es eigentlich ganz anders ist als die, wie haben Sie gesagt, hinterwäldlerischen Kollegen denken.
Ja, also man wird unterstützt, man wird gefördert, man redet untereinander, was man gemacht hat, wie man es gemacht hat und hat Parallelen, hat vielleicht Sachen erlebt, die andere nicht erlebt haben und kann motivierend gegenseitig sein. Und dieses Unterstützen und Fördern untereinander kannte ich ja vorher nicht. Man war in seiner eigenen Welt und dann, wie gesagt, auch so erfolgreiche Frauen zu sehen, die es geschafft haben und die trotzdem keine Zicken oder hysterische Kühe sind. Weil das kannte ich vorher einfach nicht.
Ich kann mir gut vorstellen, dann kommt sie von dem Empfang mit der Kanzlerin zurück. Die Tageszeitungen schreiben drüber, dann geht sie in so Talkshows. Ach, und guck, da ist sie. Wie viel Neid ist denn dann, wenn alle diese weißen Kittel anhaben oder im OP stehen? Macht's das schwieriger, das Arbeiten?
Ja, absolut. Also am Anfang hätte ich das auch nicht so gedacht. Die ersten Talkshows sind auch nicht so schlimm. Da wird man beglückwünscht und sagt, toll, Dilek, dass du die Klinik so nach vorne bringst und ähnliches. Aber dann, wenn es ein bisschen mehr wird und dann es ins Detail geht und dann über die Arbeiten geht, die man schon geleistet hat, dann kommt dieser Neid auf. Und gerade auch bei Abteilungsleitern oder Chefärzten, die es vielleicht nicht so weit geschafft haben, wobei ich sehe das ja nicht als Privileg, dass man in der Talkshow saß. Das sagt dir überhaupt nichts über dein Können aus oder über deine Leidenschaft für die Arbeit. Aber die anderen haben es vielleicht so gesehen. Ich habe auch damit nicht angegeben in der Klinik oder ich komme jetzt, alle sollen den roten Teppich jetzt ausfahren. Gar nicht, gar nicht. Ich dachte nur, ich tue was Gutes für die Patienten, indem ich viel über meine Leidenschaft sprechen darf. Ich dachte, ich tue Gutes für die Klinik, weil ich sie nach außen hin gut vertrete. Aber wie gesagt, da bin ich gestolpert an den männlichen Egos. Das muss man einfach mal so sagen.
In Nordrhein-Westfalen zum Beispiel kann man Ihnen über den Weg gelaufen sein bei einer Aktion Hashtag Ich, Du, Wir, NRW. Bei der Deutschlandstiftung Integration haben Sie auch mitgemacht. Und als ich mich auf Sie vorbereitet habe, habe ich mich gefragt, was für Sie eigentlich entscheidender war, zu kämpfen auf diesem Weg als Medizinerin. War es der Migrationshintergrund? Sie haben vorhin gesagt, sei noch besser als alle anderen, wenn ich den Satz richtig in Erinnerung habe. Oder war es der Fakt, eine Frau zu sein in dieser Branche? Was war denn schwieriger?
Definitiv eine Frau zu sein. Weil wir haben in der Medizin so viele Kollegen und Kolleginnen mit Migrationshintergrund, auch in Chefpositionen, dass sich an dieses Thema des Rassismus oder des Benachteiligen von Menschen mit Migrationshintergrund nicht glaube. Aber die Tatsache, dass eine Frau selbstbewusst da steht und sagt, ich stehe hier, weil ich gut bin, das sind die einfach nicht gewohnt und gerade auch in männerdominierten Bereichen nicht. Und ich sage immer, eine selbstbewusste Frau ist überall auf der Welt ein Problem. Ob sie nun hier mitten in Europa ist oder ob sie irgendwo in Indien ist. Sie ecken immer an, weil man es nicht gewohnt ist. Ne? Und andere kriegen halt mit ihrer komischen Art, mit ihrer despotischen Art 70 Millionen Wählerstimmen auf einmal. Ne? Das soll mal einer Frau so passieren. Gibt's nicht, weil man das nicht gewohnt ist. Aber so sind wir ja auch nicht. Ich sage immer, jede Frau, die es geschafft hat in der Medizin nach ganz nach oben, die ist auch gut. Die ist da nicht ohne Grund da. Das kann ich aber nicht bei jedem Mann behaupten.
Und das sind Sie jetzt. Sie sind quasi kurz davor, man würde jetzt norddeutsch sagen, Ihr eigenes Ding zu machen.
Ja, ich muss leider. Ich habe ein Jahr lang damit verbracht, meine Vision des Kunstherzzentrums in bestehende Kliniken unterzubringen. Ich habe sehr viel Geld da rein investiert und habe dann relativ, ja, nicht schnell, nach einem Jahr halt gemerkt, okay, Dilek, das System passt nicht zu dir. Du passt vielleicht auch nicht mehr ins System, weil, wie gesagt, ich habe meinen Horizont erweitert, ich habe mich weiterentwickelt, da sind einige ein bisschen stehen geblieben, vermutlich. Und jetzt sage ich einfach, gut, jetzt machst du dein Ding selber, ich gründe mir meine eigene Praxisklinik, ich habe vielleicht am Anfang zu groß gedacht, jetzt denke ich ein bisschen kleiner. Ich fange ganz klein an, wo ich ambulante Operationen durchführe und später dann größer werde und auch die größeren Operationen durchführe. Es ist also auch ein Prozess, den ich jetzt wieder von vorne beginnen muss.
Und was wollen Sie anders machen als die, mit denen Sie bis jetzt zusammengearbeitet haben, wenn Sie dann Chefärztin sind?
Also ich will erstmal die Strukturen in der Klinik so ändern, dass allein schon das Team aus erstmal Experten besteht. Ich will ja am Ende des Tages ein Kunstherzzentrum. Und ich will nur Menschen haben, die viel Expertise da drin haben für dieses Patientengut. Und ich habe mal auch in meinem Businessplan geschrieben, dass ich einen guten Ausgleich von Mann und Frau in der Klinik haben möchte. Sogar vielleicht einen Ticken mehr Frauen. Das ist sehr, sehr wichtig, dass wir da einen Ausgleich schaffen und dass wir im Vordergrund den Patienten haben und nicht die Geschäftsführung, die mir jetzt vorgibt, du musst diese Zahlen bringen. An diesen Luxus habe ich natürlich, wenn ich mein Ding selber mache und selber sagen kann, heute werden diese Operationen durchgeführt und sonst nichts anderes. Heute wird strukturiert operiert, der eine kriegt das, der andere kriegt das. Also ich habe so einiges vor, wie gesagt, ich habe das alles so schön auf dem Businessplan aufgeschrieben.
Ja. Und so stelle ich mir das auch vor. Das ist quasi wie so ein kleines Start-up, was Sie jetzt vorhaben, aber dieses Start-up muss ja finanziert sein. Wie geht denn das?
Finanziert, das stimmt. Erstmal aus der eigenen Tasche. Und wenn ich dann größer werde, hoffe ich dann auf gute Investoren, die an mich glauben, an die Sache glauben. Aber ich sage immer, ich muss erst Ergebnisse liefern, ein paar Zahlen, Daten, Fakten liefern, damit diese Investoren die Taschen auch ein bisschen lockerer haben.
Und inzwischen hat Dilek Özsoy diesen Schritt geschafft und arbeitet in ihrer eigenen Privatpraxis in Düsseldorf. Die richtige Entscheidung also für Sie. Wie schaffen Sie es denn, unser Herz gesund und fit und munter zu halten?
Ich sage immer wieder, stressfrei bleiben. Ne? Ich kann natürlich auch jetzt diese Risikofaktoren alle runterrattern, aber das kennen wir ja alle heutzutage mittlerweile. Aber es ist wirklich, das Leben ist zu kurz, als dass man sich mit Sachen beschäftigt, die einen innerlich fertig machen. Sei es, wie gesagt, im Job, sei es auch im Liebesleben. Ne?
Das ist Partnerin und Partner, danke, tschüss, auf Wiedersehen.
Nein, das nicht. Ne? Aber nach einer gewissen Trauerphase, auch da in Liebesbeziehungen, muss man einfach weiter gucken und weitermachen. Ja, das ist ja bei mir nicht anders.
Das ist die Empfehlung einer Herzchirurgin, Dr. Dilek Özsoy. Ich stehe hier, weil ich gut bin, allein unter Männern. Eine Herzchirurgin kämpft sich durch. Ein Buch, das Einblick in ihr Leben und vielleicht ja als Spiegel auch in unser Leben gibt. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen alles Gute, Frau Özsoy.
Ich danke Ihnen. Sie werden auch von mir hören.
Ja, da hatte sie recht. Das Gespräch, das ich mit Frau Dr. Dilek Özsoy im November 2020 geführt habe, haben wir heute wiederholt.
Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.